ARD.
Der Flughafen in Amsterdam, Schiphol, dieses Riesendrehkreuz für Flüge aus aller Welt, hat seinen Namen, der auf Deutsch so viel wie Schiffsloch bedeutet, der Legende nach von dem Binnenmeer, das sich hier einmal erstreckte. Das Haarlemmer Meer, sehr launisch und teilweise auch sehr flach, ließ hier jahrhundertelang viele Boote leckschlagen. Schiphol, der unglückselige Name, ist dem Ort geblieben, obwohl der See schon vor 180 Jahren trockengelegt wurde. Heute führt hier der Asphalt für den Flughafen Großbetrieb über die Wiesen. Und die vier Männer, die an einem Frühlingstag im April 2018 in Schiphol landen, die suchen genau das. Ein Leck, eine undichte Stelle. Sie zeigen ihre russischen Diplomatenpässe vor und fahren weiter nach Den Haag. Bei Diplomatenstatus denkt man vielleicht eher daran, dass da ein Fahrer auf sie warten würde, aber sie gehen direkt zum Stand für die Mietwagen und leihen ein eher unauffälliges Auto, ein Citroën C3. Das Hotel, das sie damit ansteuern, liegt etwa 40 Minuten entfernt und ist auch eher unspektakulär. Das Marriott Hotel in der Johann-de-Witlaan-Straße in Den Haag, ein 70er-Jahre-Klotz. Eins dieser Hotels, in dem man nur Leute auf Geschäftsreisen trifft, die einfach nur kurz in die Bar und dann schnell ins Bett wollen. Geschäftsreise, das passt aber auch zu dem, was die vier vorhaben. Und dafür hat dieses Hotel genau die richtige Adresse. Direkt neben dem Headquarter der OPCW, also der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Es ist innerhalb der WLAN-Reichweite. Das ist entscheidend für die Männer. Schon am nächsten Tag legen sie los. Erstmal werden Fotos gemacht, viele Fotos, vom Marriott, vom Parkplatz, von der Straße vor dem Hotel und dann irgendwann auch von dem Gebäude der OPCW. 3 Tage nach ihrer Ankunft dann steht der dunkelgraue Citroën C3 auf dem Parkplatz des Marriott Hotels und zwar genau an einer Stelle, an der er dem OPCW-Gebäude am nächsten ist.
Normalerweise würde man es machen aus der Ferne, 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer entfernt. In dem Fall hat man wohl entschieden, hey, wir müssen es auf eine Art und Weise hinbekommen, bei der wir uns sicher sein können, dass wir Erfolg haben werden. Und man kann Erfolg haben, wenn man sagt, man ist direkt in der Nähe von seinem eigentlichen Ziel, weil dann hat man ganz andere Mittel, mit denen man hacken kann. Und deswegen hat man sich entschieden, hey, wir gehen das Risiko ein, wir fliegen nach Den Haag und versuchen, die aus nächster Nähe zu hacken.
Denn das geht vor Ort, um einiges schneller als tausende Kilometer entfernt irgendeine Schadsoftware zu coden und dann zu hoffen, dass jemand darauf reinfällt. Um sich möglichst schnell, möglichst sicher in die OPCW reinzuhacken, brauchen sie also einen Platz ganz in der Nähe und das nötige Equipment. Im Kofferraum des Mietwagens liegen ein Computer, ein 12-Volt-Akku und hinten auf der Kofferraumabdeckung direkt unter der Heckscheibe steht eine WLAN-Antenne. Zur Tarnung haben sie noch eine Jacke raufgelegt. Im Grunde haben sie damit das gebaut, was in jedem Haushalt rumsteht. Einen Router, nur eben einen sehr leistungsstarken Router. Einen, der vorgibt, zum Netzwerk der OPCW zu gehören. Alle Rechner in diesem WLAN-Netz, die sein Signal empfangen, wählen sich automatisch dort ein, weil es eben das stärkste Signal ist. Und dann können die Hacker deren Passwörter und Daten abgreifen. Die 4 Männer auf dem Parkplatz denken da wahrscheinlich noch, sie hätten in ein paar Tagen und mit ein paar Einkäufen im Elektromarkt das geschafft, was sie sonst wochenlange Arbeit kosten kann.
Was sie aber nicht gewusst haben, ist, dass mehrere Nachrichtendienste, die Briten unter anderem, schon ein ziemlich gutes Bild davon hatten, wer für diese Gruppierung arbeitet. Sie kannten die quasi mit Namen. Und dann hat man diese Informationen an Partner verteilt.
Also auch dem niederländischen Geheimdienst Bescheid gegeben, dass diese 4 gerade bei ihnen in Amsterdam gelandet sind. Und der niederländische Militärgeheimdienst, MIVD, observiert die Gruppe von da an pausenlos. Die Ankunft im Hotel, die Fotosession drumherum und die Jacke über der Antenne im Heck. Sie haben alles verfolgt.
Wir waren schon auf dem Parkplatz und hatten da so eine riesige Batterie, die sie sich gekauft hatten und wollten loslegen und haben dann gemerkt, also die Hacker haben dann gemerkt, oh, wir sind umstellt.
Heute wissen wir, was die Geheimdienste damals schon gewusst haben. Die 4 Männer in dem Citroën C3 sind Teil einer russischen Spezialeinheit. Einer Spezialeinheit, der einige der gefährlichsten Hacker der Welt angehören. für die sich auch die deutschen Behörden brennend interessieren, weil einer aus dieser Elitegruppe es geschafft hat, bis in den Computer der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vorzudringen und mit diesem Bundestags-Hackerangriff unsere IT-Unsicherheit offengelegt hat.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten die Geheimdienste anderer Länder angeschaut und jetzt, in der dritten, tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder aber das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und heute geht's um den deutsch-digitalen Super-GAU und einen ziemlich fetten Bären. Das WLAN-Kommando und der Angriff auf das Parlament. An einem Freitag, 8. Mai 2015, da fällt es ihr zum ersten Mal auf, beim E-Mail-Schreiben. Claudia Heidt, damals Mitarbeiterin einer Abgeordneten der Linken, sitzt in ihrem Büro in der Nähe des Bundestags, wie immer. Aber mit ihrer Tastatur stimmt irgendwas nicht. Der Accent aigu lässt sich nicht tippen, der kleine Strich über dem E wie bei André oder René. Da muss man normalerweise genau die Taste oben neben dem SZ mit den beiden Strichen drücken und dann eben das E. Und der Accent sitzt. Nur bei Claudia Heidt kommt eben einfach kein Strich auf dem E zustande.
Und sie hatte, und das ist wirklich beeindruckend, finde ich, sie hat sofort gedacht, das muss ein Cyberangriff sein, weil sie einfach aus ihrem Hintergrund wusste, dass das passieren kann, ne? Dass dann die Tastaturbelegung quasi durcheinander kommt.
Sagt die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel. Sie ist mit Themen wie Cyberangriffen bestens vertraut, schreibt für die Zeit oder auch den Spiegel und kennt den Fall sehr gut. Sie erzählt uns, wie es an diesem Freitagnachmittag weiterging. Die Bundestagsmitarbeiterin hat zwar den Verdacht, aber macht erstmal, was man so macht, wenn der Computer spinnt. Runterfahren, neu starten. Und dann die IT-Abteilung anrufen, die ihr dann rät, es doch mal mit runterfahren und neu starten zu versuchen. Hat sie ja schon. Sie erwähnt auch diesen Verdacht, den sie hat, den mit dem Cyberangriff.
Und das ist natürlich schon was, was man sagen muss, was richtig schiefgelaufen ist, dass die dann denken, ja, komm, geht ja nicht, probier's einfach, kannst du nochmal die Tastatur neu installieren oder, also so haben sie jetzt so ein bisschen abgewimmelt.
Folgen schwerer Fehler. Trotzdem, erstmal wird alles wohl als kleine IT-Panne abgetan, ist ja auch gleich Wochenende und so. Aber als das vorübergeht, am Montag also, bekommt der Bundesverfassungsschutz einen Hinweis von britischen Sicherheitsexperten. Hacker seien gerade dabei, das deutsche Parlament anzugreifen. Die kleine IT-Panne wird jetzt bitterer Ernst. Der deutsche Bundestag steht unter digitalem Beschuss.
Ich saß in einem kleinen Café in Greifswald.
Petra Pau, Mitglied der Linken, war damals die Vorsitzende der IT-Kommission im Bundestag. Sie erinnert sich noch genau an den Moment, als sie von dem Cyberangriff erfahren hat.
Ich saß dort also und plötzlich klingelte mein Handy und ich hatte den IT-Verantwortlichen aus der Bundestagsverwaltung am Ohr und er erklärte mir, dass sich seltsame Dinge im Bundestagsnetz tun und dass sie im Moment von einem Angriff ausgehen auf das Bundestagsnetz.
Und ich weiß noch, dass damals völlig unklar war, wie groß ist der Schaden, was ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, was ist da konkret passiert. Es wurde dann aber sehr schnell deutlich, dass die ganze Geschichte eine sehr große Dimension hat und dass man befürchten musste, dass große Mengen an Daten abgeflossen sind und es war völlig unklar zunächst mal, wohin.
Erinnert sich ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Und Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, setzt noch einen drauf.
Ich möchte schon sagen, dieser Angriff war so etwas, was man als ein Worst Case bezeichnen kann.
In den Tagen nach dem Wochenende werden im Bundestag alle Systeme gleichzeitig heruntergefahren, viele Rechner durch neue ausgetauscht. Alle sind in großer Aufregung. Und die, die sich mit sowas auskennen, wundern sich.
Also als ich die Nachricht gehört habe, war ich erstmal überrascht, dass sie es gemerkt haben.
Das ist Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs und Experte im Bereich IT-Sicherheit.
Sagen wir mal, eine solche große Gruppe und Infrastruktur abzusichern, ist nicht so einfach. Da gibt es ja durchaus auch Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern des Bundestages und der Bundesregierung. Darüber, wer da jetzt für die Sicherheit verantwortlich ist, wundert mich das jetzt nicht, dass man da Erfolg hat als Angreifer.
Warum er das denkt, dazu kommen wir nochmal ganz am Ende dieser Folge. Im Bundestag ist man jedenfalls doch sehr überrascht über diesen Angriff und man versucht im Grunde weiter dem alten Mantra des IT-Service gerecht zu werden. Runterfahren, neu starten. Nur so ganz runterfahren kann man den Bundestag eben nicht, erzählt Cyberjournalistin Eva Wolfangel.
Wenn man den Betrieb weiter aufrechterhalten will, weil natürlich immer irgendwelche Computer und Server laufen, dann installiert man einen neu, dann hat vielleicht der andere aber noch die Schadsoftware, dann wird die wieder übertragen oder man möchte die Daten von seinem alten Rechner wieder auf den neuen übertragen. Man weiß aber natürlich nicht, wo genau die Schadsoftware sitzt und so geht dann natürlich weiter Zeit verloren, einfach weil man den Betrieb nicht einfach runterfahren kann und alles neu installieren, weil der Bundestag ja weiterarbeiten muss.
Das sieht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, offenbar anders. Es schickt ein Spezialteam nach Berlin und die fahren das gesamte Netzwerk runter. Sie ziehen endgültig und total den Stecker. Niemand kann normal arbeiten. Vieles wird damals oldschool auf Papier geschrieben. Es wird Wochen dauern, das gesamte System zu reinigen. Der Bundesverfassungsschutz unterdessen, unser Inlandsgeheimdienst, der will natürlich auch mitmachen bei der Aufklärungsarbeit, erzählt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Aber
das andere Problem war, dass der Deutsche Bundestag die Sicherheitsbehörden des Bundes zum Teil zumindest aus der Untersuchung dieses Vorgangs raushalten wollte. Insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil man gesagt hat, wenn wir hier die Spionageabwehr reingucken lassen, wer weiß, was sie sich denn noch alles angucken.
Das war ein großer Streitpunkt zu dieser Zeit.
Erzählt auch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau.
Weil auch Abgeordnete, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen natürlich sicher sein, dass der Nachrichtendienst nicht in ihren Informationen Daten, zum Teil auch sehr vertraulichen Daten, die uns anvertraut werden von Bürgerinnen und Bürgern, unterwegs ist. Das ist nun wirklich nicht seine Aufgabe.
Die IT-Experten und Expertinnen, die den Schadensfall im Bundestagsnetzwerk begutachten, stellen sich in diesen ersten Tagen danach erstmal sowas wie die Frage Null. Wie konnte das passieren? Wie haben es die Hacker ins System geschafft? Michael Götschenberg erinnert sich.
Wir haben dann irgendwann erfahren, wie es technisch gelaufen ist. Und zwar ganz banal, wie es häufig läuft bei Hackerangriffen, dass man eben über eine E-Mail mit einem Link, der dann eben zu einer Schadsoftware führte, die massenhaft verschickt wurde und dann eben sich darauf verlassen hat, irgendjemand wird schon draufklicken und genauso ist es dann eben auch passiert. Der Absender war damals un.org, sehr unverdächtig.
Cyberjournalistin Eva Wolfangel hat uns erzählt, dass es in der angeblichen UN-Mail, also einer Mail versandt von den Vereinten Nationen, um die Lage nach der russischen Annexion in der Krim im Jahr zuvor ging. Also ein aktuelles Thema.
Und was ich so gehört habe aus zweiter Hand, ist eben, dass natürlich die Mitarbeitenden sagen, natürlich muss man so eine E-Mail anschauen, wir müssen uns ja auf dann die bestimmten Termine vorbereiten, man muss dann wissen, was da drin steht. Und nachdem die eben legitim aussah, den Titel und Inhalt klang, als wenn das alles seine Richtigkeit hat.
Einige unter den Mitarbeitenden klicken also auf den Anhang, der angeblich weiterführende Informationen enthält. Und damit ist es schon passiert. Die Schadsoftware installiert sich und sucht sich ihren Weg zum Allerheiligsten im Netzwerk. Hakan Tanriverdi, Investigativjournalist für IT und Cybersicherheit, der heute für Spiegel und ZDF arbeitet, hat zum Hackerangriff recherchiert.
Und wenn man so einen Rechner kompromittiert hat, da hat man erstmal nur die Rechte, die man auf diesem einen Laptop hat. Und was man dann versucht, ist herauszufinden, wer kontrolliert dieses Netzwerk eigentlich? Wer ist die Person, die alle Schlüssel für alle Zimmer hat? Und das sind meistens in so IT-Netzwerken Administratoren. Und dann versucht man sich dorthin vorzuarbeiten, weil wenn man diese Stelle geknackt hat, kann man sich frei bewegen und kann man sich vor allem viel unbemerkter bewegen. Und das ist, was die Hacker gemacht haben.
Sie haben sich also zu den Admins vorgearbeitet, quasi den Hausmeistern im Netzwerk, zu denen, die überall reinkommen und denen dann ihren ganz großen Schlüsselbund abgenommen, sodass sie selbst zu Hausmeistern wurden. Und da ist es dann eigentlich schon zu spät. Rechner austauschen oder herunterfahren bringt gar nicht mehr viel. Der Schaden lässt sich genau beziffern. Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesverfassungsschutzes, macht das mal für uns.
Die Dimension dieses Angriffes waren 16 Gigabyte erbeutete Daten von eben den verschiedenen Abgeordneten des Deutschen Bundestages oder eben auch aus den Fraktionen, aus der Bundestagsverwaltung.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt nach dem ganzen Gerede vom digitalen Super-GAU gar nicht so viel. 16 Gigabyte. Warum ist da nicht mehr passiert? Jeder Memory-Stick von der Tanke fasst doch mehr. Cyberjournalistin Eva Wolfangel ordnet diese Datenmenge aber mal für uns ein.
Wo man dachte, ja gut, es ist ja nicht total viel. Dann wurde irgendwann klar, oh, eventuell waren das alles E-Mails. Dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, dass es dann doch sehr viel sein kann. Also wenn das alles Text ist, man ja weiß, eine E-Mail hat ein paar Kilobyte, dann sind es schon ein paar hunderttausend E-Mails eventuell, die sich dahinter verbergen. Da kann schon sehr viel drinstehen. Da können auch tatsächlich sehr viele vertrauliche Informationen drin sein.
Das heißt, schon ein Satz kann sehr gefährlich werden, auch wenn der dann nicht mal ein einziges Kilobyte wiegt, wenn man ihn abspeichert. Er wird tonnenschwer, wenn ihn genau der oder die Falsche liest. Und dann kommt's noch dicker. Bald finden die Ermittler heraus, dass auch in den Computer im Abgeordnetenbüro der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel eingedrungen wurde. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Und das macht natürlich schon deutlich, wie effektiv und wie gefährlich diese Kampagne war. Im Bundestagsbüro von Angela Merkel gibt es keine Staatsgeheimnisse zu erbeuten. Aber trotzdem war es das Büro der amtierenden Bundeskanzlerin. Und insofern ist es dem GRU gelungen, hier an einen Punkt vorzudringen, der natürlich hochsensibel war. Aber es hat natürlich auch allen deutlich gemacht, welche Fähigkeiten diese Angreifer haben und wie verwundbar unsere IT-Infrastruktur ist, selbst an so einer sensiblen Stelle.
Bis heute kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, auf welche Daten die Hacker genau Zugriff hatten. Aber es gelingt den IT-Sicherheitsexperten, die Schadsoftwares, die verwendet wurden, zu identifizieren. Sophisy, X-Agent und X-Tunnel. Warum das so wichtig ist? Genau diese Programme werden mit ganz bestimmten Hackern in Verbindung gebracht. Mit der Hackergruppe Fancy Bear aus Russland. Die US-Sicherheitsfirma CrowdStrike hat sie wegen des Bären als Nationaltier Russlands einmal so bezeichnet. Und Fancy, weil sie eben sehr extravagant sind. Ziemlich gut ausgestattet, ziemlich viel Geld dahinter. Der Spitzname Fancy Bear, der blieb dann irgendwie einfach kleben. In der Cyberwelt ist die Gruppe dagegen bekannt als APT-28, was aber im Grunde das Gleiche bedeutet.
APT heißt Advanced Persistent Threat Actor, also übersetzt sowas wie gut ausgestatteter, fortgeschrittener Angreifer. Und wenn man deren Angriffe analysiert, sieht man eben, dass sie sehr viele Mittel haben, auch sehr, sehr gute, ausgefeilte Angriffe zu machen. Da steckt unendlich viel Geld und Manpower drin. Also das sind sehr gut ausgestattete Hacking-Gruppen, die deswegen alle vermutlichen staatlichen Bezug haben, also direkt von Geheimdiensten eingesetzt werden oder eben von diesen gekauft werden oder beauftragt werden.
Im Fall von APT-28 gilt der russische Militärgeheimdienst GRU als Auftraggeber, wie das bei Nachrichtendiensten meist so ist. Russland selbst gibt es nicht zu. Der letzte Beweis fehlt. So geht eben das Spiel, aber wir werden hier noch eine ganze Reihe von Verbindungen, Indizien und Verstrebungen sehen, die sich zwischen Fancy Bear und dem GRU auftun. Dass Geheimdienste das Internet nutzen, um Informationen zu beschaffen, das ist inzwischen gang und gäbe. Wie sie das schaffen und warum dabei bei aller Technik fast immer menschliches Versagen eine Rolle spielt, hört ihr in unserer Hintergrundfolge im Gespräch mit dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg. Jetzt geht's hier aber erstmal weiter mit dem aktuellen Fall. Eine deutliche Spur hin zu dem russischen Militärgeheimdienst legt einer der Bundestagshacker selbst. Und zwar, weil ihm ein Fehler unterläuft. Ausgerechnet auf dem Computer im Abgeordnetenbüro von Angela Merkel.
wenn ich als russischer Hacker nicht viel weiß über die deutsche Politik, das mal vorausgesetzt, dann weiß ich trotzdem, wer die Kanzlerin ist. So. Und dann kriegt er mit, okay, wir sind auf diesem Rechner. Innerhalb dieses Netzwerkes ist es bestimmt eines der bedeutenden Funde, die wir bis dahin gemacht haben aus Hackerperspektive.
Der Hacker versucht, die Informationen aus dem Postfach zu kopieren und auf seinen Server zu übertragen, also das Mail-Postfach zu exfiltrieren, so nennen das die Fachleute. Aber es gibt ein Problem, das beschreibt uns Hakan Tanriverdi.
Die Software, die sie eingesetzt haben, ist jetzt ganz vereinfacht gesagt, der Mensch, der das geschrieben hat, sitzt ja in Russland, also verwendet er einen Rechner, der wahrscheinlich die russische Sprache spricht und von den Spracheinstellungen her die amerikanische Tastatur vielleicht vorinstalliert hat. Was er aber nicht vorinstalliert hatte, war die deutsche Tastatur. Und das ist deshalb wichtig, weil im Deutschen gibt es Umlaute, die es in anderen Sprachen nicht gibt, zum Beispiel ein Ü.
Und einer der Dateipfade, die der Hacker zu kopieren versucht, enthält genau so ein Ü, und zwar im Wort Abgeordnetenbüro.
Und die Software, die dieser Hacker geschrieben hat, wusste nicht, wie sie dieses Ü interpretieren soll, weil die deutsche Tastatur nicht vorinstalliert war. Und deswegen stand da ein Fragezeichen. Und das hat dazu geführt, dass sein erster Versuch, dieses Postfach auf Server zu leiten, die den Hackern gehören, fehlgeschlagen ist.
Der Hacker merkt, der bisher vielleicht wichtigste Hack hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird er da nervös. Kann doch nicht sein, dass er so kurz vor dem größten Hack, einem, mit dem man echt angeben kann, vielleicht doch entdeckt und rausgeworfen wird. Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel.
Und dann war er eben im Stress und hat das Programm neu geschrieben, hat irgendwie die Sache mit dem Ü versucht, schnell zu regeln und notdürftig zu flicken sozusagen.
Beim nächsten Versuch klappt zwar alles, aber der Angreifer begeht einen weiteren, entscheidenden Fehler.
Und dann hat er vergessen, den Namen, seinen Nutzernamen zu löschen.
Und dadurch, dass sie im Bundestagsnetzwerk waren, dort aufgefallen sind, dass alles publik geworden ist und die dann Hals über Kopf dieses Netzwerk irgendwann verlassen haben, konnten sie ihre Spuren nicht mehr löschen.
Also, der Hacker in Angela Merkels Büro mit Ü hat ausgerechnet, als er über diesen Umlaut stolperte, sowas wie seine Visitenkarte fallen lassen, erzählt Hakan Tanriverdi. Und selbst wenn er das gemerkt hat, er konnte es nicht mehr rückgängig machen. Kurze Zeit später wurden er und die anderen ausgesperrt. Und sein Nickname Scaramouche wurde an dieser prominenten Stelle dann natürlich auch sofort entdeckt.
Und als sie die Datei gefunden haben, haben sie auch gesehen, ach ja, guck mal, wir können dir sagen, auf welchem Rechner diese Software programmiert worden ist.
Die Vermutungen bestätigen sich. Scaramouche, der Mann, der sich in den Rechner der Bundeskanzlerin gehackt hat, gehört zu Fancy Bear. Der Gruppe also mit starken Verbindungen zum GRU und damit auch zu Russland. Bundeskanzlerin Merkel zeigt sich persönlich getroffen.
Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt das. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein besseres Verhältnis zu Russland. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass es doch harte Evidenzen dafür gibt, dass da auch russische Kräfte daran sind, so vorzugehen, dann ist das schon ein Spannungsfeld, in dem wir da arbeiten, in dem Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland, das auch ich nicht ganz aus meinem Inneren streichen kann. Das ist unangenehm.
Man kann sich wahrscheinlich denken, warum es für einen Militärgeheimdienst nützlich wäre, ein Hacker-Kollektiv zu haben. Eines mit so viel Geld und Manpower, das andere es irgendwann Fancy Bear taufen. Hakan Tanriverdi berichtet, wie es angefangen hat und wie Fancy Bear in Russland genannt wird.
Dort ist es üblich, dass diese Einheiten Feldpostnummern haben. Einfach aus historischen Gründen. Und diese Feldpostnummer ist 26165. Die waren früher damit beauftragt, Kryptierung von ganz normaler militärischer Kommunikation zu brechen.
Enigma, Chiffren, militärische Geheimsprachen, damit der Feind auch bei abgefangenen Nachrichten nichts über die eigenen Manöver weiß, das war und ist kriegsentscheidend. Und genauso entscheidend ist es, sie zu dekodieren. Das waren die Anfänge von 26165 oder eben Fancy Bear. Nach dem Ende des Kalten Krieges wandelte sich die Rolle allerdings. Der GRU konzentrierte sich zunehmend auf Cyberkriegsführung. Seit 2008 wird die Einheit als Cyberabteilung dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet.
Was sie heute machen, ist im digitalen Raum zu spionieren, eben für den militärischen Nachrichtendienst.
Doch auch wenn die Ermittler jetzt wissen, wer hinter dem Angriff auf den Bundestag steckt, bleibt laut Michael Götschenberg eine Frage offen.
Warum eigentlich der russische Militärgeheimdienst solche Kampagnen fährt, solche Angriffe macht?
Im Sommer 2016, gut ein Jahr nach dem Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag, bekommt man auf die Frage, warum oder was solche Angriffe bewirken können, eine deutliche Antwort. In den USA läuft der Präsidentschaftswahlkampf zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem Republikaner Donald Trump auf Hochtouren. Doch im Juli tauchen plötzlich Tausende von E-Mails der Demokratin auf der Plattform WikiLeaks auf. Sie zeigen angebliche Verbindungen zur Wall Street und interne Parteistreitigkeiten.
Der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton wurde gehackt, auch mit einer Phishing-E-Mail,
sagt Cyberjournalistin Eva Wolfangel.
Das war eine ganz persönliche, das war echt das Spear-Phishing-E-Mail. Und über dessen Account wurden dann eben auch hunderttausende E-Mails von den US-Demokraten oder eben aus dem Wahlkampf geklaut und vor der Wahl dann auch so Schritt für Schritt geleakt.
Es war damals schon relativ schnell offensichtlich oder stand der Verdacht im Raum, dass hier wieder der russische Geheimdienst hinter gehackten E-Mails und Leaks stand.
Die erbeuteten und geleakten Mails haben Hillary Clinton zweifellos im Präsidentschaftswahlkampf massiv geschadet.
Wobei natürlich niemand weiß, wie erfolgreich sie gewesen wäre gegen Donald Trump, wenn es diese Leaks nicht gegeben hätte. Also der Effekt ist am Ende nicht messbar, aber man kann, denke ich, sicher davon ausgehen, dass es einen Effekt gehabt hat.
Aber warum das alles? Laut Michael Götschenberg hatte Russland ein Interesse daran, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Denn der signalisierte während seines Wahlkampfs, dass er Russlands Präsidenten Wladimir Putin great findet. Es war also davon auszugehen, dass er Russland, das gerade isoliert und sanktioniert wurde, weil es die Krim annektiert hatte, freundschaftlicher begegnen würde als seine Mitbewerberin Hillary Clinton.
Dementsprechend hat man auch nicht Donald Trump angegriffen, sondern man hat die Demokratische Partei und Hillary Clinton angegriffen. Es war der Versuch, mit nachrichtendienstlichen Mitteln in die US-Wahl einzugreifen. Und das ist schon ein sehr schwerwiegender Angriff. Die Russen haben sich das getraut. Sie haben es operativ geschafft. Und es war ihnen am Ende auch völlig egal, dass herauskam, dass sie dahinter steckten. Im Gegenteil, sie haben der Welt auf diese Weise auch deutlich gemacht, dass sie dazu in der Lage sind und die Amerikaner natürlich auch am Nasenring durch die Arena geführt.
Auch Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel sieht darin eine Machtdemonstration der Russen.
Und man konnte eben zeigen, dass so der russische Geheimdienst tatsächlich Wahlen in anderen Ländern beeinflussen kann, in dem Fall in den USA. Und das, würde ich behaupten, war so der erste sehr große öffentliche Auftritt von Fancy Bear und wo auch klar wurde, wie gefährlich das sein kann, ja, wie die einfach sich nicht scheuen, sich in westliche Demokratien einzumischen und da nach ihrem Geschmack mitzumischen.
Nach dem Skandal um die geleakten E-Mails der demokratischen Präsidentschaftskandidatin beginnt auch die Sorge in Deutschland zu wachsen. Die Spuren beim Bundestagshack gut ein Jahr zuvor führten ja von Merkels Bürorechner ebenfalls direkt nach Russland. Niemand wusste, was genau alles dort gelandet war. Dementsprechend groß war die Sorge, dass im deutschen Bundestagswahlkampf vor der Wahl 2017 auch einiges an die Oberfläche gespült werden könnte, wie bei der Clinton-Kampagne. Und plötzlich taucht etwas auf, was die Vermutung zu bestätigen scheint. Dazu muss man wissen, in den USA hieß eine der bekannten Webseiten, über die die E-Mails von Hillary Clinton geleakt wurden, DC Leaks, wie Washington DC.
Und in diesem Zeitfenster gab es da noch eine Webseite, die angemeldet wurde, die hieß btleaks.com. Und deshalb dachte man, BT Leaks könnte für Bundestag Leaks.com stellen und dachte, oh, was passiert hier? Und war so ein bisschen in leichter Alarmbereitschaft, würde ich mal sagen.
Aber immerhin, Ende 2017 gibt es erstmal ein Aufatmen bei Regierung und Bundestag. Bisher wurden keine E-Mails oder andere Daten aus dem Bundestagshack von 2015 veröffentlicht. Die Bundestagswahl findet also ganz normal, ohne Störungen statt. Aber wer genau steckte denn nun hinter dem Hack des Bundestags? Nur Scaramouche hatte ja diese Spur, seinen eigenen Benutzernamen eben, im Code der Schadsoftware hinterlassen. Und der führte direkt zu Fancy Bear. Erinnert ihr euch an die vier Jungs mit dem geliehenen Citroën C3 in Den Haag? Die neben der OPCW parken und sich über das falsche WLAN-Netzwerk Zugangsdaten von Mitarbeitenden klauen? Hakan Tanriverdi, der heute für Spiegel und ZDF recherchiert, ist sich sicher, auch das war ein Einsatz von Fancy Bear. Und das geschah alles andere als zufällig zu diesem Zeitpunkt im April 2018. Die Hacker hatten es eilig. Sie wollten etwas verhindern.
Die Notsituation war, dass es einen Bericht geben sollte von der OPCW. Da geht es um Analysen zu Kampfstoffen, Giftgas und so weiter.
Die OPCW ist zu dieser Zeit an zwei sensiblen internationalen Untersuchungen beteiligt. Einerseits an den Ermittlungen zum Novichok-Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter einige Wochen zuvor. Darüber sprechen wir übrigens ausführlich in unserer Dark Matters-Folge »Die kalten Krieger und ihre Giftspur« in der zweiten Staffel. Hört gern mal rein. Andererseits war die OPCW im April 2018 daran beteiligt, einen mutmaßlichen Giftgasangriff des syrischen Machthabers Assad zu überprüfen, eines Verbündeten Russlands also. Was genau Fancy Bear durch das Hacken der OPCW erreichen wollte, darüber kann nur spekuliert werden. Es liegt aber nahe, dass sie hofften, in die OPCW einzudringen, die Untersuchungen zu sabotieren oder manipulieren zu können, vielleicht auch einfach nur sich einen Wissensvorsprung zu verschaffen. Was auch immer ihr genauer Plan war. Kurz bevor sie ihn in die Tat umsetzen können, als sie also bereits mit ihrem gesamten Equipment im Auto, auf dem Parkplatz in der Nähe des OPCW-Gebäudes sind, werden sie von niederländischen Beamten umstellt. Einer der Männer schafft es noch, sein Handy mit voller Wucht auf den Boden zu werfen, wohl in der Hoffnung, Beweise zerstören zu können. Aber selbst ohne dieses Handy haben die Niederländer im Anschluss einiges an Informationen über die Arbeit des GRU zur Verfügung. Eva Wolfangel.
Dabei haben sie eben unter anderem deren Geräte beschlagnahmt und recht viel Bargeld und auch so lustige Details wie eine Taxiquittung vom Gebäude des russischen Geheimdienstes oder von einem der Gebäude zum Flughafen am gleichen Tag.
Genau genommen beginnt die Fahrt auf der Quittung ganz in der Nähe der Hausnummer 20 auf der Straße Komsomolski-Prospekt. Die Adresse der GRU-Sondereinheit 26165.
Und so wurde relativ einfach nachweisbar, wer das ist, mit dem man es zu tun hat.
Aber warum sind Geheimdienstagenten so unvorsichtig und behalten solche Quittungen, tragen sie mit sich rum, anstatt sie einfach zu vernichten?
Und der Schluss war, naja, sie müssen ja abrechnen. Ja? Es ist halt eine Dienstreise, sie haben das Geld ausgelegt für das Taxi und wenn sie es zurückbekommen wollen, müssen sie die Quittung vorlegen. Also auch daran, also ein bisschen anekdotischen Geschichten kann man sehen, das sind einfach normale Beamte.
Normale Beamte mit normalen Arbeitszeiten. Ein weiterer Hinweis, der die deutschen Ermittler nach dem Bundestagshack auch in Richtung Russland geführt hatte, war, dass die Hacker immer nur zu bestimmten Zeiten aktiv waren. Nämlich immer ungefähr in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, Moskauer Zeit. Auch Hakan Tanriverdi musste das Bild, das er von Hackern hatte, erstmal anpassen.
Auch etwas, wo ich länger gebraucht habe, bis ich das verstanden habe, ist, dass das für diese Leute ein ganz normaler Bürojob ist. So wie alle anderen irgendwann anfangen um 9 Uhr, einzustempeln, fangen die Leute genauso an. Also in dem Fall ist es ja ein Nachrichtendienst, ein Geheimdienst. Und die arbeiten ja nicht in normalen Büros. Die haben ja speziell gesicherte Räume mit speziell gesicherten Rechnern. Und während andere Excel-Tabellen ausfüllen, damit sie irgendwie ihre Jahresanalyse hinbekommen, geht der hin und versucht zu schauen, wen hacke ich heute? Wer steht auf meiner Liste? Und das ist das, was sie machen.
Die vier festgenommenen Fancy Bear-Mitarbeiter in Den Haag können auf jeden Fall trotz allem kurze Zeit später wieder ihren normalen Dienst antreten. Nach einem Verhör und nachdem ihre Ausrüstung beschlagnahmt wurde, setzen die Niederländer sie am selben Abend noch einfach wieder in den Flieger zurück nach Moskau. Sie bleiben nicht in Haft. Wie das sein kann, ist doch illegal. Ja, es ist ein Straftatbestand, sich in ein fremdes Netzwerk zu hacken. Auch der Versuch ist schon strafbar. Aber die Vorbereitung darauf, und an dem Punkt waren die vier gerade, ist es eben nicht. Außerdem waren sie ausweislich Diplomaten. Die dürfen eh nicht einfach so festgenommen werden. Die Agenten werden also freigelassen. Aber die Ermittler haben noch ihre persönlichen Gegenstände, ihre Handys, ihre Laptops. Die verräterische Taxiquittung, die ist auch darunter.
Das war natürlich ein Hauptgewinn, dass die westlichen Geheimdienste die Ausrüstung dieses Teams in die Finger bekommen haben. Einen Laptop, den man natürlich sehr detailliert ausgewertet hat und der geholfen hat, am Ende Puzzlesteine zusammenzusetzen und den Rückschluss ziehen zu können, dass eben diese Agenten auch bereits an anderen Cyberoperationen beteiligt gewesen waren.
Das alles. Die Summe all dieser Erkenntnisse lässt darauf schließen, dass die vier wirklich Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU oder genauer von deren Hackergruppe APT-28, also von Fancy Bear, sind. Und das bedeutet, dass Russland von staatlicher Seite internationale Cyberangriffe unternimmt. Und wie reagiert der Kreml nun auf all das? Russland erklärt die Aktivitäten der Männer zunächst damit, dass sie nur technikinteressierte Touristen gewesen seien. Fun Fact unter Dark Matters Hörern, genau diese Verteidigungslinie fuhren die russischen Behörden auch beim Skripal-Fall. Die Attentäter seien einfach als Touristen in Salisbury gewesen. Ein paar Monate nach dem Zwischenfall in Den Haag und 3 Jahre nach dem Bundestagshack werden weitere Informationen über Fancy Bear Agenten bekannt, und zwar in den USA.
Good morning. Thank you all for joining us today as we announce an indictment charging 7 Russian military officers with violations of several US criminal laws for malicious cyber activities against the United States and its allies.
John C. Demers, stellvertretender Generalstaatsanwalt, eröffnet eine Pressekonferenz, in der er bekannt gibt, dass 7 russische Offiziere wegen krimineller Cyberaktivitäten gegen die USA angeklagt werden. Und nicht nur das, auch ihre Namen werden mitsamt Fotos veröffentlicht. Einer von ihnen, ein Mann namens Dmitri Badin, dem auch die deutschen Ermittler auf den Fersen sind, nur dass sie bisher nur seinen Spitznamen kannten. Scaramouche, Hakan Tanriverdi.
Durch Analysen von zum Beispiel dem FBI und IT-Sicherheitsfirmen hat man irgendwann rausgefunden, hinter diesem Kürzel verbirgt sich eine Person, die Dmitri Badin heißt. Und die Ermittler gehen davon aus, dass Dmitri Badin der Mann in Merkels Rechner war.
Und wenn ihr euch für alle Details dieses Falles interessiert, Hakan Tanriverdi hat einen Podcast dazu gemacht, der genauso heißt. Der Mann in Merkels Rechner. Könnt ihr hören in der ARD-Audiothek. Am 5. Mai 2020 also wird der damals 29 Jahre alte Dmitri Badin offiziell von der deutschen Bundesanwaltschaft angeklagt, kurz vor der Verjährungsfrist seiner Verbrechen in Deutschland.
Es gibt ein Foto von ihm, das veröffentlicht wurde, weil das FBI ihn auch in so einem Indictment angeklagt hat. Und da kann man ihn sehen, der sieht relativ jung aus, hat so blonde Haare. Und die amerikanischen Ermittler haben herausgefunden, der hat ein Google-Konto. Google ist ein amerikanisches Unternehmen, also konnten sie zu Google gehen und sagen, gib uns mal bitte die Inhalte. Und haben dann festgestellt, dass er gerne Livestreams von Fußballspielen schaut, dass er gerne russischen Techno hört oder Warhammer zockt online. Also ein ganz normaler Dude, der halt für den militärischen Nachrichtendienst arbeitet und Sachen hackt in seinem Hauptjob.
Dmitri Badin wird aller Wahrscheinlichkeit nach nie gefasst werden. Immerhin wird er von den russischen Geheimdiensten geschützt. Aber durch die Anklage kann er sich nicht mehr so frei in der Welt bewegen. Alle Länder, die ein Auslieferungsabkommen mit Deutschland und den USA haben, sind als Urlaubsziele erstmal raus. Und das sind einige. Vor allem aber hat die öffentliche Anklage Symbolwirkung. Es ist ein klares Signal, dass man sich Cyberkriminalität nicht einfach gefallen lässt. Und da Dmitri Badin als Hacker des russischen Geheimdienstes identifiziert wurde, wird so auch Russland für den Bundestagshack verantwortlich gemacht. Es ist der vorerst letzte Akt des Besuchs von Fancy Bear im Bundestag. Also, was haben wir? Ein internationaler Haftbefehl in Deutschland und das Fahndungsplakat mit Fotos und Namen aus den USA, die Erkenntnisse und die peinliche Aktion auf dem Parkplatz in Den Haag, gestellt von niederländischen Beamten. Es sind viele konkrete Informationen zu den Tätigkeiten von Fancy Bear zusammengekommen. Ihr Tun ist also kein Geheimnis mehr und es drohen Konsequenzen auf der ganzen Welt. Aufhören aber werden sie nach Einschätzung von Hakan Tanriverdi trotzdem nicht.
Nur weil die Hacker auffliegen, sind ja ihre Missionen nicht weg. Die schreiben eine neue Software, die dann nicht auffällt und da kommen sie wieder rein. Und heutzutage bei den Hackern ist es zum Beispiel so, also gerade diese Gruppierung APT28, die hat dann irgendwann festgestellt, bevor wir jetzt so Phishing-E-Mails schreiben, wo wir darauf hoffen müssen, dass Menschen darauf reinfallen und manchmal klappt es, manchmal aber auch nicht, dann lass doch einfach direkt die Endgeräte selbst hacken. Also lass doch versuchen, in den zum Beispiel bei Windows, bei Microsoft Schwachstellen zu finden. Weil wenn wir eine Schwachstelle gefunden haben, kommen wir immer rein. Und mit diesem, ich sag mal, Trick, ganz vereinfacht gesagt, haben sie es geschafft, zum Beispiel Jahre später die SPD zu hacken. Also die sind einfach weiter aktiv geblieben.
Cyberwarfare, also Cyberangriffe, sind mittlerweile Teil des alltäglichen Werkzeugkastens von Geheimdiensten. Fancy Bear hat sich sehr offensichtlich auf die erste Liga der Ziele spezialisiert. Der Bundestag, die Clinton-Kampagne in den USA, später auch die von Emmanuel Macron in Frankreich, dazu die internationale Anti-Doping-Agentur, der Versuch, eben auch die OPCW zu hacken. Überall gibt es direkte Spuren. In Deutschland waren 2017 noch politische Stiftungen im Fokus der Gruppe, zuletzt die SPD. Die Liste ist lang und sehr hochkarätig. Und wahrscheinlich auch noch lange nicht komplett. Denn Hacks sind ein relativ unriskantes Mittel. Das weiß Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, nur zu gut.
Cyberangriff tatsächlich ist inzwischen das Mittel der Wahl im Bereich der Spionage, denn es gibt kein einfacheres, kein unauffälligeres und kein kostengünstigeres Instrument. Das, was jetzt mit einem Cyberangriff durchgeführt wird, da mussten in der Vergangenheit eine Vielzahl von Agenten vor Ort tätig werden, mit all den Risiken, die damit verbunden sind, auch dem Risiko der Entdeckung. Den Cyberangriff, den kann man eben auch in den allermeisten Fällen sehr anonym durchführen. Er lässt sich schlecht einem bestimmten Angreifer zuordnen. Man kann falsche Spuren legen, False-Flag-Aktionen starten, sodass die eigene Aktivität verborgen bleibt, jemand anders vielleicht in Misskredit gerät. Also es ist einfach, es lässt sich leicht bestreiten.
Und insbesondere, wenn man sich anschaut, wie der russische Militärgeheimdienst GRU dieses Instrument einsetzt, dann sieht man, wie gefährlich es ist, wie erheblich die Wirkung ist, wie groß der Schaden ist, der dadurch entstehen kann und dass wir im Endeffekt auch bis heute nicht wirklich gelernt haben, mit diesen Angriffen umzugehen, uns optimal davor zu schützen,
sagt Michael Götschenberg. Dieser Meinung ist auch Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er selbst ist einer von den guten Hackern und er sagt, dass sich seit dem Bundestagshack in Deutschland wenig verändert hat. Klar, man kennt jetzt das Risiko und Cybersicherheit ist auch irgendwie wichtiger geworden, aber wie man sie genau erreicht, das sei immer noch nicht so klar.
Da wird die ganze Zeit immer nur davon geredet, muss jetzt irgendwie die Cybersicherheit muss jetzt irgendwie hoch oder so. Da wird aber nicht erklärt oder auch mal sinnvoll überlegt, wie denn. Und das ist eigentlich sinnvoll nur möglich, wenn man die IT-Systeme sehr spezifisch für die Aufgaben baut, für die sie da sind. Und das ist bei sowas wie im Parlament halt irgendwie nicht so wirklich möglich, ne? Die wollen alle alles machen, die schreiben irgendwelche E-Mails privat, hast du nicht gesehen, haben auch noch alle möglichen, ne, Freiheiten, die sie ja auch als Parlamentarierinnen unbedingt zur Ausübung ihres Mandates brauchen.
Am Ende ist IT-Sicherheit vielmehr ein Prozess. Denn Hacker passen sich ja auch an, entwickeln sich ständig weiter, probieren neue Methoden, suchen neue Schlupflöcher.
Und in Deutschland oder in dieser Debatte merkt man die ganze Zeit dieses Paradigma des Zustandes. Also die denken immer, wir können jetzt in IT-Sicherheit einmalig investieren und dann haben wir das. Oder wir kaufen das jetzt dazu. Und das ist halt ein fundamental falsches Verständnis dessen, wie IT-Sicherheit funktioniert und wie Angriffe funktionieren.
Kann dann unser Geheimdienst nicht einfach zurückhacken, könnte man da fragen? Doch der Begriff des Hackbacks ist irreführend in der politischen Debatte, so der Profi-Hacker Linus Neumann.
Was uns in der Debatte häufiger erzählt wird, ist sowas wie zur Abminderung des Schadens. Ne? Also da kommt jetzt irgendwie so ein Hack an, ne? Und dann hackt man schnell zurück und wehrt das irgendwie ab. Ne? Also es ist richtiger Quatsch, weil wenn man sich mal anschaut, wie lange diese Angreifer mitunter die Zielorganisationen infiltriert haben, bis sie entdeckt werden, da ist ja der größere Teil des Schadens schon entstanden. Was ich denke, was sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt, ist, dass deutsche Sicherheitsbehörden erstmal grundsätzlich überhaupt selber eine Legitimation und einen Freifahrtschein zum Hacking haben möchten. Also beispielsweise solche Gruppen aktiv zu infiltrieren. Und da ist es natürlich für die Auslandsgeheimdienste, die dürften eigentlich nicht so große Schwierigkeiten haben. Inlandsgeheimdienste und Polizeibehörden durchaus.
Die brauchen in irgendeiner Weise also eine Rechtfertigung fürs Hacken, Datensicherheit und so. Aber was hat sich denn eigentlich im Bundestag selbst beim Thema Cybersicherheit nach dem Hack 2015 geändert?
Wir haben eine IT-Sicherheitskampagne für den Deutschen Bundestag aufgelegt,
sagt Petra Pau, die damalige Vorsitzende der IT-Kommission im Bundestag.
Schulungsangebote, die bis heute sowohl für Abgeordnete als auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten und verpflichtend in dem Fall für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten werden. Aber es ist schon so, dass alles, was hereinkommt an E-Mails und Nachrichten und so weiter, gesiebt wird auf bekannte Muster.
Dass die IT-Sicherheit aber allgemein hochgefahren wird, weil sie für Unternehmen per Gesetz verordnet ist, wie die Bundesregierung das zum Beispiel mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1 und 2 versucht hat, das sei einfach nur ein Wunschdenken, meint IT-Experte Linus Neumann. Geheimdienstlich beauftragte Hacker machen vor nichts Halt. Und eins ist sicher, die Russen werden immer wieder kommen, wenn sie nicht schon längst da sind.
Und wenn ich gerade nicht die Nordkoreaner in meinen Systemen entdecke, dann würde ich sagen, dann muss ich weitersuchen. Ja, weil entweder habe ich sie einfach noch nicht gefunden oder sie kommen morgen. Und das Gleiche ist bei russischen Angreifern und bei amerikanischen Angreifern. Das ist eine Realität, mit der wir uns anfreunden müssen.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und in der nächsten Folge Dark Matters geht's um den größten islamistischen Terroranschlag auf deutschem Boden. Den Anschlag auf den Breitscheidplatz Weihnachtsmarkt im Jahr 2016. Und die Frage, warum der Attentäter, der den Sicherheitsbehörden als Gefährder bekannt war, nicht rechtzeitig aufgehalten wurde. Es ist die Geschichte eines Versagens mit tödlichem Ausgang. Ihr interessiert euch für spannende Geschichten aus dem Internet und dafür, wie das Netz unser Leben verändert? Dann haben wir jetzt einen Podcast-Tipp für euch. Wild Wild Web mit Janne Knödler und André der Hörmeier. Die beiden nehmen euch in der neuen Staffel mit auf die Spur eines mysteriösen Videos, das sie bis in ein Gefängnis führt. Sie sprechen mit einem Hacker, der in einen der größten deutschen Cyberkrimis hineingestolpert ist. Es geht um Hunde, die sprechen können, dank Instagram. Und natürlich darum, was diese Fundstücke aus dem Netz über uns verraten. Jeden Donnerstag wieder ganz neue Netzgeschichten. Hört rein bei Wild Wild Web in der ARD Audiothek. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nasu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge. Hakan Tanriverdi, Eva Wolfangel, Petra Pau und Linus Neumann. Und zusätzlich an Thomas Haldenwang.